Also ich habe alle drei Marathon, die ich bisher in meinem Leben absolviert habe, alle in einem halben Jahr gemacht und da war ich aber schon voll vegan. Und ich war auch noch, ich weiß nicht warum, also ich merke es gerade in der Selbstreflexion, es ist ein bisschen wie Therapie, dieser Podcast, ich merke es gerade schon, ich komme gerade schon wieder auf so Erkenntnisse, dass ich da auch mir dachte, komm, normal Marathon laufen ist ja richtig Quatsch. Born to Run habe ich gelesen, ich brauche Barfußschuhe und bin dann die Dinger da abgepimmelt mit Barfußschuhen.
Spätestens seit Scott Jurek oder Brandon Brazier wissen wir, man kann auch mit einer rein pflanzlichen Lebensweise zur absoluten Marathonmaschine werden. Ich bin Elliot aus der Achilles Running Redaktion und wir widmen uns in dieser Folge veganer Ernährung für LäuferInnen. Dafür habe ich YouTuber und Koch Philipp Steuer zu Gast. Den kennen manche von euch vielleicht aus seinen veganen Kochvideos und Produkttests auf Instagram und YouTube. Philipp ist aber außerdem Läufer aus Leidenschaft. Er ist selbst schon mehrere Marathons gelaufen und liebäugelt mit der Ultradistanz und all das mit einer rein pflanzlichen Ernährung. In der Podcast-Folge spricht er über seine Erfahrungen als veganer Sportler und seine größten Anfängerfehler und gibt uns jede Menge Tipps rund um eine vegane Ernährung und Laufsport. Außerdem teilt Philipp einige geile und trotzdem ganz einfache Rezepte mit uns und seine Hacks, um auch vegan unseren Proteinhaushalt zu decken. Und damit ganz viel Spaß beim Hören. Hallo Philipp, willkommen hier bei uns im Podcast. Freut mich, dass es geklappt hat.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein und mit dir zu reden.
Ich bin schon sehr gehypt tatsächlich auf diese Folge, weil ich dir dein Content auch schon privat ein bisschen länger verfolge. Das ist natürlich jetzt umso cooler, dass ich dir all meine Fragen stellen kann.
Immer her damit. Vielen Dank, dass du mich schon länger verfolgst. Und wie gesagt, die Freude ist ganz meinerseits. Bin gespannt, was du dir so ausgedacht hast.
Wir nehmen ja jetzt hier morgens kurz nach 11 auf. Das heißt, ich nehme an, du hast schon gefrühstückt.
Das habe ich gemacht. Also ich bin auf jeden Fall gesättigt und dadurch auch relativ.
Okay, gut, weil jetzt interessiert mich natürlich, was gab es denn heute bei dir morgens, Herr Chefkoch?
Gar nichts von mir, sondern von meiner Frau, weil wir das Frühstück ist bei uns eigentlich seit Ewigkeiten immer dasselbe. Wir essen alle drei, also Frau, Kind und ich essen eigentlich dasselbe, nur mit anderen Nuancen, nämlich Overnight Oats, also Haferflocken mit Pflanzenmilch. Und dann wird das Ganze entsprechend noch gepimpt mit Proteinpulver in meinem Fall. Also es ist ein Mix aus Milch und Wasser und dann über Nacht in den Kühlschrank, dann quillt das schön auf. Und dann am nächsten Tag garniere ich das Ganze noch mit getrockneten Apfelstücken und Soja-Crispies.
Ah, ja.
Kleine Sojakugeln, die sind voller Protein, machen auch nochmal richtig schön satt und geben nochmal ordentlich halt Eiweiß für die Nahrung hinzu. Und was ich auch gerne drauf mache, es gibt hier so Geschmackspulver, diverse Anbieter. Und da knall ich mir mal gerne Zimt, so ein Zimtgeschmack-Ding rein, so Zimtschnecke. Und dann habe ich da so Zimt-Overnight-Protein-Oats und das esse ich jeden Tag. Das ist einfach so meine Basis und die hält mich auch echt lange satt.
Dann bist du auch eher so der süße Typ beim Frühstück.
Ja. Ich bin halt der effektive Typ. Also ich finde halt auch so vegane Salami oder so, finde ich auch richtig großartig, so auf dem Brot. Aber ich bin dann eher genervt davon, dass dann, ich optimiere halt einfach alles gerne. Und dann denke ich mir, ja, an sich Salami-Brot ist auch geil. Würde ich, also wenn ich richtig hart Bock drauf hätte, würde ich das essen. Jetzt, wo ich irgendwie grippal letzte Woche flach lag, da war das Einzige, was ich frühst essen konnte, war Salami-Toast. Also irgendwie konnte ich dann nicht das essen, was ich heute esse, weil irgendwie geschmacksmäßig das anders war. Aber ansonsten eher, ich war auch mal im Japan-Urlaub, da habe ich früh sogar mal Miso-Suppe und so weiter gegessen. Das fand ich auch richtig gut. Also ich kann, meine Frau sagt immer, mein Magen ist wie so ein Mülleimer. Ich kann irgendwie alles essen und egal wann. Mir ist es wirklich egal, ob ich Schokolade esse nach herzhaft. Aber ich versuche es mittlerweile ein bisschen zu kanalisieren.
Gute Voraussetzung auf jeden Fall als Koch. Das ist natürlich cool. Wenn du alles essen kannst, dann hast du ja auch die größte Bandbreite nur möglich, um dann auch was Nices zu kochen.
Ja, ich habe auch keinerlei irgendwie Intoleranzen oder so krasse Allergien. Also ich kann echt alles essen, wo ich auch sehr dankbar für bin. Und dann halt ich selbst die Entscheidung treffen kann, was esse ich und was esse ich nicht. Wie beispielsweise
Pilze. Kontroverses Thema.
Bah. Ja, nee, es gibt nur eine Meinung dazu. Lass die im Wald stehen, lass die in Ruhe.
Okay, bevor wir reinstarten ins Thema, würde ich sagen, spielen wir eine Runde Sekt oder Selters. Ich habe ein paar Fragen für dich vorbereitet und du darfst dir gleich jedes Mal eine der beiden Optionen auswählen. Am besten ganz intuitiv, so schnell wie möglich.
Ist Selters eigentlich so ein Ostding? Das frage ich mich nämlich gerade, weil ich bin in Thüringen aufgewachsen. Und da hat nie jemand gesagt, meine Mutter kommt aus dem Sauerland, die hat immer gesagt, sie hätte gern Mineralwasser oder Sprudelwasser. Und da drüben sagt alle nur, ja, ich hätte gerne
Selters. Selters ist, glaube ich, ein Ostding, ja.
Ja, genauso wie
Poelux. Ja, stimmt, ja.
Ja, und dann kamen wir hier ins Studium nach Köln, alle so, es ist ein Overhead-Projector. Ich so, okay, sorry, ich kenne nur Poelux. Sorry, es kam mir gerade nur der Gedanke, dass ich finde halt so sprachliche Entwicklung manchmal auch sehr spannend, wo man wie was genau sagt und was derjenige darunter versteht. Bin ich auch flexibel.
Okay, bist du gleich ready für meine...
Ich möchte direkt eine Frage vorwegstellen. Still, Medium oder richtig?
Ich bin tatsächlich still oder Medium.
Ja, still verstehe ich auch nicht, weil ich finde, das schmeckt wie kalte Füße. Medium ist für mich, ich habe sonst immer so richtig harten Sprudel getrunken, der so kurz, also Leute das getrunken haben, so sagen, mittlerweile bin ich aber auch Medium angekommen, weil es ist doch irgendwie, finde ich, beim Sport angenehmer, weil du das Gefühl hast, wenn du dann nicht so einen fetten Schluck Sprudel nimmst, dass du danach irgendwie keine Luft mehr bekommst oder.
Genau, das ist nämlich auch mein Problem. Ich finde, Sprudel, also harter Sprudel, passt überhaupt nicht zum Sport, es passt auch nicht zum Podcast aufnehmen, es ist halt nicht geil, wenn du immer aufstößt.
Sprudel, so harter Sprudel, finde ich, hat so eigentlich fast nur Nachteile.
Aber man fühlt sich alive.
So. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Erlebnis, wenn du das machst.
Boah. Okay, also die erste Frage haben wir quasi schon geklärt. War zwar nicht meine, aber danke trotzdem fürs Teilen. Dann geht's jetzt richtig los. Und zwar, erste Frage, Tofu oder Seitan?
Seitan, weil ich ein bequemer Mensch bin. Und ich finde, Seitan kann man problemloser roh und einfach so essen oder mit weniger dran, weil das ja eh schon so, finde ich, so einen säureartigen Eigengeschmack hat. Finde ich da geiler als Tofu. Aber im ersten Moment würde ich Seitan sagen. Tofu ist aber halt richtig gewürzt, auch richtig geil.
Aber kochst du dann auch öfter mit Seitan als mit Tofu?
Damals, wo wir vorher gewohnt haben, hatte ich so einen Biomarkt in der Ecke, da konnte ich halt viel Seitan einfach kaufen, so direkt im Glas. Jetzt, wo wir da wohnen, haben wir keinen Biomarkt mehr, heißt, ich kriege im Laden, wo ich sehr oft einkaufen gehe, faktisch einfach keinen Seitan mehr. Da muss ich halt auf Tofu zurückgreifen. Was ich richtig immer abfeiere ist, ich finde, vielleicht sollst du das Selters und noch eine dritte Option machen, was ich finde, immer vergessen wird, ist Tempeh. Mhm. Und Tempeh finde ich richtig geil, weil da gibt es so geile Geschmackssorten, auch geile Proteinwerte. Und Tempeh, finde ich, macht alles nochmal ein bisschen geiler. Für die, weiß ich nicht, ob man das kennt, ist halt wie Tofu, halt nur fette Bohnen fermentiert als Block. Ja. Auch richtig geil.
Okay, statt Tofu und Seitan also Tempeh.
Ja, ich würde, wenn ich von allen jetzt aus, würde ich eher Tempeh nehmen, weil das hat nochmal einfach von den Werten her, finde ich es einfach nochmal geiler. Und da gibt es auch so schon fertig geile Geschmäcker. Ja, da bin ich ein großer Fan der Routine für.
Okay, zweite Frage. Zu Hause kochen oder auswärts essen?
Am liebsten auswärts essen, weil ich einfach ein Mensch bin. Ich liebe es, wirklich ins Restaurant zu gehen und da zu gucken, was machen die anderen so einfach so aus Inspo. Ich koche zu Hause sehr gerne. Das mache ich auch. Also ich koche jeden Tag frisch für die Familie. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, draußen essen zu gehen, dann gucke ich mal, was gibt es so Neues Veganes irgendwie in der Stadt oder wo war es besonders cool. Und dann gehe ich da hin, probiere das, denke mir so, so haben die das gemacht und versuche dann mir so ein paar Sachen mitzunehmen oder neue Inspo zu holen. Aber ich liebe auch einfach rumsitzen, reden und einfach das genießen. Ja, ich mag aber dieses, das ist für mich wirklich so ein Hobby-Ding, so ein Lebensgefühl-Ding. Genau wie Kino. Am besten ist aber noch Kino essen gehen und dann ins Kino. Und dann aber sich noch so ein bisschen Restpopcorn mit nach Hause nehmen. Und ohne, dass ich das Spiel jetzt umdrehen möchte, süß oder salzig?
Bin tatsächlich da der süße Typ. Ich bin sonst nicht so der süße Typ beim Popcorn, aber
schon. Sehr gut. Also ich finde auch Leute, die eiskalt sofort sagen, ja, es muss Salz. Und ganz strange finde ich süß das und salzig. Ist ein, ich mir denke, da sitzt du sitzt dann den ganzen Film über da mit einer Ungewissheit.
Stimmt, das ist so ein bisschen Russian Roulette.
Du weißt ja nicht, was kommt. Ja, also du weißt nicht so, worauf ist der Kopf jetzt eingestellt? Finde ich ganz schwierig.
Okay, dann gehen wir mal ein bisschen ins Sportliche. Straßenlauf oder Waldlauf?
Also ich habe in Köln mich immer nur Straße gelaufen, immer schön um den Rhein drumherum, weil ich das einfach cool finde. Auch so ist ja sehr touristisch da, man sieht viel, man kriegt viel Input. Waldlauf finde ich an sich auch gut. Es kann, finde ich, nur teilweise sehr stumpf sein, wenn du die ganze Zeit so, also ich bin halt, ich brauche halt, ich mag halt gerne Impulse irgendwie. Deshalb laufe ich zuletzt sehr gerne auch einfach auf dem Laufband im Fitnessstudio. Krass. Weil dann sehe ich, also direkt nämlich am Eingang positioniert, da siehst du so die Leute reinkommen. Vor mir habe ich mein Handy liegen mit Netflix.
Ah, okay.
Und habe dann einfach den größten Spaß meiner Welt, weil ich einfach schön die Ablenkung habe. Aber ich finde eigentlich am besten ist es so ein Mix aus beidem. Wenn du vielleicht zum Wald hin so ein Stück so gut betonierte Straße irgendwie hast, so einen guten Gehweg, dann deine Waldrunde läufst und dann den Rest wieder zurück, finde ich, ist eigentlich ein schöner Mix irgendwie für die Abwechslung.
Ja, mag ich auch gerne. Ist auch, glaube ich, gut für die Füße. Man hat dann nicht nur Asphalt, nicht nur Waldboden. Ganz gut. Okay, bleiben wir nochmal kurz beim Sport. Marathon oder Ultradistanz?
Ultradistanz finde ich sau spannend, weil es einfach nicht so viele können und da wieder für mich so der Faktor liegt. War auch das, warum ich überhaupt mit dem Laufen wirklich angefangen habe. Das ist mein langfristiges Ziel, ist wirklich ein Ultra zu laufen. Marathon habe ich schon Haken dran gemacht, finde ich cool und würde ich, aber wie gesagt, für mich ist eher, auch mir geht es auch gar nicht darum, das Ganze schnell zu schaffen. Ich finde am Ultra die mentale Herausforderung eigentlich am spannendsten. Dieser ganze Deep Talk, den man da mit sich selber hat und dieses Durchhalten und Vorankommen, dann eigentlich das Gefühl haben, es geht nicht mehr, komm, ich mache noch zwei Schritte, es geht doch irgendwie wieder, lass doch mal noch ein paar Meter laufen. Das finde ich so spannend, habe ich beim Marathon echt schon jetzt erlebt und kann mir vorstellen, dass das beim Ultra noch mal geiler ist. Und natürlich insgesamt einfach eine Herausforderung ist, die ich sau cool finde, von daher, die meine Romantik ist auf jeden Fall
Ultra. Ja, kann ich verstehen. Also macht dir nicht so Angst, du findest schon eher einfach nur geil.
Ich finde es mega. Also das ist wirklich so, wenn ich danach auseinanderfalle und da auf allen Vieren ins Ziel krieche, das wäre, glaube ich, genau das, was ich auch auf die Lust hätte. Und mir dann einfach zu sagen, boah, bin ich dumm. Und dafür habe ich ja noch Geld
rausgegeben. Stimmt, das ist ja noch das Beste, dass man immer dafür zahlt.
Das ist wie so bei Tattoos. Bei Tattoos ist es mir auch geil. Du denkst immer so, ja, das ist geil. Und dann liegst du da, wirst tätowiert, denkst du, bist du scheiße weh. Warum gebe ich dem Typen gerade 150 Euro, dass der mir wegen pro Stunde? Wofür mache ich das ja eigentlich? Um dann nicht zu wissen, was passiert eigentlich mit der Farbe den Lymphknoten,
stimmt,
so langfristig gesehen. Eigentlich ist so ein Tattoo auch echt eine Minusrechnung, aber naja.
Für andere schön zum Ansehen.
Ja.
Okay, dann noch eine Frage. YouTube oder Instagram?
Oh, schwierig. Ich finde, es ist so abhängig. Ich finde, von der Positivität her und dem Ganzen mag ich Instagram viel, viel lieber, weil die Leute da entspannter sind. Und also du hast sowohl nette als auch nervige Personen hast du auf jedem Netzwerk. Twitter finde ich aktuell, obwohl Twitter wirklich mein erstes soziales Netzwerk gewesen ist, und ich sehr aktiv war und nachher aktiv bin, fuckt mich ultimativ ab, weil da so ein riesiger Moloch entstanden ist von irgendwelchen Udos, und ich friendly Namen jetzt, weil er deine Familie ist, irgendwelchen Udos, die dir da ihre Meinung geigen, irgendwelche weißen Udos, die irgendwie da rumpimmeln wollen. Oh, es ist so unnervig. Um auf die andere Frage zurückzukommen. Ich mag Instagram lieber, weil ich habe aber auch auf Instagram eine recht hohe weibliche Followerschaft und die sind, finde ich, also ohne jetzt dieses Geschlechtsklischee irgendwie bedienen zu wollen, aber die Zielgruppe, die ich dort habe, ist deutlich entspannter und weniger so Dings als, und bei YouTube hast du halt auch wieder einen größeren Mix, obwohl ich natürlich alles, was ich heute irgendwie erreicht habe, als Basis YouTube zu verdanken habe. Von daher mag ich beides gerne, aber auch um ehrlich zu sein, YouTube ist deutlich aufwendiger als Instagram. Und wenn ich gerade irgendwie meine Fauli-Phase habe, dann denke ich mir, okay, so ein Reel ist leichter für mich produziert als ein ganzes 12-Minuten-YouTube-Video. Aber ich möchte beides nicht missen und mag den Mix. Also ich bin auf beiden auch am aktiv.
Also beides ist die Antwort.
Eigentlich, sorry, ja, beides.
Dann letzte Frage, Hund oder Hausschwein?
Das kann ich nicht beantworten.
Schon wieder.
Beides. Also doch, dann beides, weil beides ist, also beide sind so geil und ich würde da ungerne den sagen müssen, das ist besser. Das finde ich, machen wir eh viel zu krass, was so Haustiere angeht und in Anführungsstrichen Nutztiere. Ich kann nur sagen, aus der eigenen Erfahrung, so ein Schwein ist so, also ist tausendmal schlauer gefühlt als unser Hund. Wenn ich überlege, wo die alles ausbrechen können, wie sensibel die aber auch sind, wie die ihre Schweinenester da bauen und so. Die sind so cool. Und das Geilste wirklich ist, wenn man da mal die Möglichkeit hat, Schweine haben, die meisten Schweine haben hinten alle an der Bauchseite so einen Punkt. Wenn du den kraulst, dann schmeißen die dich auf die Seite, süß, wo die den Bauch geschubbert haben. Und das ist so cool. Solltest du halt nicht bei Mastschweinen machen oder so 400 Kilo Schwein, weil wenn die auf deinen Füßen liegen, viel Spaß. Wir haben ja in Anführungsstrichen nur Minischweine aus dem Labor. Die sind halt wie so mittlere Hunde. Die kriegst du auch noch bewegt, wenn du sie hinschmeißt.
Das klingt richtig putzig. Oh.
Oh. Ey, mega. Das ist wirklich, wirklich süß.
Gut, dann haben wir ja hier schon einige Antworten von dir bekommen. Wir wollen natürlich auch so ein bisschen über deinen Weg in den Veganismus sprechen. Ist ja auch klar Teil der Folge dieses Mal. Du bist ja 2016, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, von vegetarisch zu vegan gewechselt, wenn man es so nennen kann. Wie war denn das? Also willst du uns nochmal so deine Motivation dafür kurz und knapp vielleicht erklären?
Also ich war, habe wie gesagt 25 Jahre lang sehr gerne Fleisch gegessen. Meine Schwestern waren damals, sind über die Bravo, über das Bravo-Magazin vegetarisch geworden. Da war ich so 10, habe das überhaupt nicht verstanden, fand das alles ätzend, dass meine Mutter jetzt da irgendwie anders kocht für die. Und habe dann damals aber auch durch mehr Social Media einfach mehr mitbekommen, was so den Konsum von Tieren angeht, ist das alles noch so sinnvoll, der ethischen Aspekte und. Und das hat bei mir schon zu einem Umdenken geführt und dann haben meine Frau und ich einfach irgendwann beschlossen, okay, wir leben jetzt erstmal vegetarisch. Und dann dachte ich mir, das wäre eigentlich so das Maß der Dinge, ist doch eigentlich voll geil, du bist kein Fleisch mehr, ne? Und damit hast du es ja eigentlich schon geschafft. Und habe aber dann auch im Umfeld immer mehr Veganer gehabt, mit denen ich dann den Austausch gesucht habe. Und das waren zum Glück die Sorte Veganer, die ich mag, die nicht nervig sind. Und die haben mir halt einfach so gesagt, hey, wir machen das so und so, weil XYZ, guck dir das mal an, guck dir das mal an. Wenn du Fragen hast, melde dich. Das war so ein Prozess einfach. Und dann habe ich in der Zwischenzeit, bin ich irgendwann noch über das Buch hier Born to Run gestolpert. Klassiker. So das, was mich was mich halt voll gehuckt hat, weil es auch einfach journalistisch sehr, sehr gut geschrieben ist. Ich habe ja selbst Journalismus studiert und habe dann irgendwie auch so ein bisschen Anerkennung für gute Geschichten, wenn die gut erzählt werden. Also ich mag einfach gute Geschichten erzählen und ich finde das Buch ist nach wie vor super gut geschrieben, vom Entertainment-Faktor her. Und darüber bin ich dann auch über die Ultraläufer gestolpert, bin dann bei Jurek hängen geblieben, bei Scott Jurek, bei Rich Roll, hab dann festgestellt, oh, die sind vegan, wie geht das denn, wie können die so lange Distanzen laufen und das vegan, das macht ja gar keinen Sinn. Und dann hat es aber, weil ich halt vegan mit Schwachproblemen und so weiter alles assoziiert habe. Und dann habe ich eine Doku gesehen gehabt, weil wir nach wie vor leidenschaftliche TV-Zuschauer sind. Meine Frau ist, also wir lassen irgendwie mal so wieder ein bisschen laufen. Und dann sind wir auf so einer ARD- oder ZDF-Doku. Ich weiß bis heute nicht, welche das war. Aber da hast du halt eben Schweinemassentierhaltung gesehen, waren auch keine krassen Bilder. Aber dann sagte die Off-Stimme, der Sprecher sagte, ja, auf dem letzten Weg zum Schlachter empfinden Schweine Angst. Und diese Aussage hat sich bei mir halt voll in den Kopf eingebrannt und hat so diese Kettenreaktion ausgelöst von wegen, boah, ich will ja eigentlich gar nicht, dass jemand Angst empfindet wegen meinem Essen. Warum? Ich kann doch einfach auch, weiß ich nicht, was ist Tofu essen, Seitan, Tempeh, was auch immer. Warum muss ich denn dafür jetzt jemanden umbringen? Und dann kam noch, ja, ich laufe ja gerne. Ja, die Läufer sind ja auch vegan. Ey, komm, lass uns das einfach mal probieren. So, ne, ob das vielleicht ja auch für uns funktioniert. Und es hat funktioniert und es gab keinen Weg zurück für uns tatsächlich. Also seitdem nicht in Anführungsstrichen rückfällig geworden.
Und zu dem Zeitpunkt quasi, als du diesen Wechsel durchgemacht hast, da warst du dann schon aber auch sportlich unterwegs. Du meintest, da warst du schon laufen, aber noch nicht so intensiv oder wie war das?
Also ich habe alle 3 Marathon, die ich bisher in meinem Leben absolviert habe, alle in einem halben Jahr gemacht und da war ich aber schon voll vegan. Und ich war auch noch, ich weiß nicht warum, also ich merke es gerade in der Selbstreflexion, es ist ein bisschen wie Therapie dieser Podcast, ich merke es gerade schon, ich komme gerade schon wieder auf so Erkenntnisse, dass ich da auch mir gedacht habe, komm, normal Marathon laufen ist ja richtig Quatsch, Born to Run habe ich gelesen, ich brauche Barfußschuhe und bin dann die Dinger da abgepimmelt mit Barfußschuhen, sehr zum Leidwesen meiner Knöchel, weil ich einfach auch zu viel zu schnell gelaufen bin. Aber es hat alles funktioniert und ich habe während der Läufe auch sehr interessante Gespräche geführt mit anderen Läufern, die ja meinten, was sind das für komische Schuhe. Ich habe aber schon die schöneren genommen, nicht jetzt diese vielleicht merkwürdig anmutenden Sandalen oder so, wo die denken, okay, was ist jetzt denn los? Oder diese Zehenschuhe. Nee, ich hatte schon so ich glaube, Barefoots oder so waren das. Die hatte ich an. Und da war ich aber schon voll vegan. Damals, wo ich umgestellt habe auf vegan, war ich zwar am Laufen, aber da habe ich noch keine Wettkämpfe oder offizielle Läufe mitgemacht. Da war eher das Interesse am Laufen da. Aber es kam irgendwie alles zusammen, dass sich da das dann gepaart hat und ich dann halt spannend fand, okay, wie ernähren sich Scott Jurek, wie ernährt sich Rich Roll, was machen die, was für Vorteile kann es haben und so weiter. Und da es hat sich irgendwie, es war exakt der richtige Zeitpunkt, wo alles zusammenkam und dadurch halt diesen Schweinehund irgendwie beseitigt hat, dass sagen, okay, ich tue mir das jetzt echt an.
Ist ja voll spannend eigentlich auch, dass gerade andere Läufer irgendwie auch ein Motivator für dich waren, um dann dich pflanzlich zu ernähren, ne?
Ja, überleg, also allgemein Sportler ja allgemein haben eine riesen krasse Symbolkraft neben Musikern. Wenn man sich mal so anschaut, damals als so in den 60ern, 70ern, gab es sehr viele Sportler, die Werbung gemacht haben für Zigaretten.
Ja,
was ja nach heutiger Kenntnisstand ja komplett abstrus ist. Aber dadurch kriegst du halt die breite Masse. Ne? Billie Eilish ernährt sich vegan. Ich weiß nicht, wie viele Teenager sich dadurch angefangen haben, vegan zu ernähren, weil die halt gesehen haben, oh, die macht das auch. Ja, dann mache ich das natürlich auch. Und deshalb finde ich es auch immer gut, wenn irgendwelche Sportler sich als vegan outen. Einfach nur, weil dann die breite Masse dann checkt, oh Moment, die können krasse körperliche Leistung bringen und das ohne Fleisch, weil das einfach sehr tief in uns drin ist. Und das hat dann natürlich eine schöne Symbolkraft.
Ja, fühle ich. Bei mir ist es so, ich ernähre mich immer so, ich wechsle so ein bisschen zwischen vegan und vegetarisch tatsächlich, bin nicht konsequent vegan, war aber auch mal eine Zeit, so 2 Jahre oder so, relativ konsequent vegan. Warum das dann nicht so ganz geklappt hat, vielleicht kommen wir darauf später nochmal. Aber ich habe auch in der Zeit, als ich gerade wieder vegetarisch war, die Doku Game Changers gesehen. Ich weiß nicht, ob du die kennst von Netflix. Die hat mich so abgehypt irgendwie. Ich war so inspiriert, dann wieder vegan zu leben. Gerade weil ich auch so das Problem mit dem Muskelaufbau hatte. Das habe ich irgendwie nicht richtig hingekriegt vorher. Das hat mich dann so richtig gepusht, mal nochmal genauer reinzugucken. So, ja, was kann ich denn essen, um irgendwie auf einen höheren Proteingehalt zu kommen und so. Deswegen, also ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, wie viel da so SportlerInnen, die sich dazu öffentlich äußern, bewirken können.
Auf jeden Fall riesige Strahlkraft, einfach Vorbilder allgemein natürlich auch in dem Bereich uns beeinflussen.
Und du hattest ja am Anfang gesagt, du hattest aber schon so VeganerInnen in deinem Umfeld, die dich so ein bisschen, mit denen du schon auch drüber reden konntest. Ja. Das hat wahrscheinlich auch mega geholfen, ne? Dass du da Leute hattest, die schon drin waren im Ganzen.
Ja, klar. Also ich habe, das Schöne ist halt, ich habe halt so ein Twitter, damals war Twitter noch nett, habe ich so einen Direktnachrichtenverlauf mit einer dieser Personen, wo ich genau auch so die Timestamps sehe, wann ist was und wie passiert, wann habe ich Fragen gestellt. Auch so großartige Fragen wie, aber sag mal, ist Cola denn vegan? Weil zum damaligen Zeitpunkt habe ich noch sehr viel so Mezzo-Mix so mich reingelötet. Und da war für mich halt so die Frage, okay, weil, ne, du denkst ja auch so, okay, Wein ist ja eigentlich auch
nicht vegan, sondern nur
Trauben. Dann siehst du ja, geil, wird durch irgendeinen Schweindarm oder Schweinemagen oder Kuhmagen geklärt. Wow, klingt jetzt nicht so lecker mehr. Aber auch da, falls jemand zuhört, der passionierter Weintrinker, es gibt mittlerweile sehr viele vegane Weine.
Zum Glück. Also
das ist nicht mehr, ist keine Herausforderung mehr. Aber nee, das ist halt das Schöne, weil ich dadurch, wenn ich da so ein bisschen mich nochmal zurückrouten möchte, zu meinen Anfängen, kann ich einfach so meine Fragen nochmal nachlesen und merke dann auch so, ja, diese Fragen haben aber bis heute halt Gültigkeit. Es gibt immer noch genauso viele Menschen, gerade Thema. Gestern war meine kleine Schwester zu Besuch, weil, wie gesagt, die fährt zu meinen Eltern nach Thüringen, ich bleib hier mit der Familie. Dann haben wir gestern so ein vorgezogenes Weihnachtsessen gemeinsam gehabt und das habe ich dann auf Instagram gezeigt und da war halt auch riesige Frage nach, Bratensoße, wie machst denn du die vegan? Krass, wusste ich gar nicht. Und dann sage ich, Leute, also ihr könnt euch 3 Stunden in die Küche stellen, irgendwelches Gemüse schmoren und das dann abtropfen lassen, könnt ihr machen. Oder aber ihr holt euch von Maggi oder Knorr die Schweinebratensoße zum Anrühren, die ist vegan. Dann habt ihr dasselbe Effekt. Natürlich sind die Inhaltsstoffe, scheiß mal auf die Inhaltsstoffe, da ist halt einfach Hefeextrakt, Maltodextrin, was ist nicht da drin. Also nur riecht, also, aber ganz ehrlich, bei so einer Bratensoße, also da mache ich mir jetzt nicht einen riesigen Kopf, ob da jetzt wie viel Karamellzucker da drin ist. Aber das ist dann für Leute auch so, ach krass, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. In der Ecke habe ich gar nicht mehr geguckt gehabt, dass ich dachte, dass das vegan sein könnte. Und das sind halt oftmals so kleine Hacks, die bei vielen Leuten den Anstoß geben können und sagen, ey, ich wollte nie vegan werden, weil ich liebe doch meine Bratensoße zu meinem Schnitzel. Und dann sagst du, ja gut, guck mal, Bratensoße, kannst du dir da einfach anrühren. Ist ja voll entspannt. Und Schnitzel nimmst du den veganes, schmeckt wegen der Panade gleich. Also go for it. So, und dann sind die Leute abgeholt.
Und was war so für dich das Schwierigste am Veganwerden, wenn du es so zusammenfassen müsstest?
Mix aus, dass ich, also erstmal hast du natürlich am Anfang ein bisschen Umstellung und dahingehend zu sagen, okay, was kann ich denn überhaupt noch essen? Was auch wieder eine Frage ist, wo ich jetzt weiß, naja, du kannst super viel essen, nur weil du halt kein Schwein, Huhn und Rind mehr isst, das sind drei Sachen. Du hast noch alles andere ist eigentlich offen. So, und klar, wenn du auch Milch und Eier, aber die Lebensmittelvielfalt ist so riesig und wir haben einfach, sind so verkopft, einfach hängen geblieben auf diesen 4, 5 Tiersachen. Und das, also für mich war so ein bisschen die Herausforderung, dass du am Anfang natürlich plötzlich vielleicht in Gänge im Supermarkt gehen musst, wo du vorher nicht so oft reingehst. Wenn ich jetzt irgendwie Besuch habe, vegetarisch oder so, und die wollen irgendwas, was halt nicht vegan ist, dann muss ich auch mittlerweile strugglen im Supermarkt, irgendwie so, es könnte da hinten Richtung Fleischstheke sein. Ich gehe mal lang, ich bin ja letztes Mal langgegangen, war vollkommen begeistert, weil da war daneben direkt so eine Backtheke und die hatten auch vegane Sachen da. Und da dachte ich mir, oh, okay, eigentlich wäre ich da nicht so vorbeigegangen. Das und für mich war am Anfang so ein bisschen die Herausforderung Süßigkeiten, weil ich halt so echt krasser Zucker-Junkie bin, war. Und damals hattest du halt so Manna-Waffeln und Oreo-Kekse, ja, die sind vegan. Und dann war halt, also es gab halt keine geile vegane Schokolade. Es gab so das damals aber. Aber jetzt hast du halt so die großen Player wie Lindt, Rittersport. Die haben alle vegane Schokoladen, die wissen, was sie tun. Die machen sehr gute Sachen. Also auch da, finde ich, gibt es keine faktische Ausrede mehr, außer Bequemlichkeit zu sagen, wegen dem Süßkram will ich es nicht vegan machen, weil es gibt mittlerweile echt sehr, sehr leckere vegane Süßigkeiten von Topmarken. Das war für mich eigentlich wirklich der Hauptpunkt, weil ich habe vorher, war nie der große Käsegourmet, ich habe immer den billigen Gouda aus dem Supermarkt genommen. Fisch mochte ich eigentlich immer nur Fischstäbchen, alles andere war mir schon irgendwie zuwider. Also da hatte ich jetzt nicht so diese richtig krassen Issues, wo ich sage, das fehlt mir unbedingt. Und ich sage auch immer noch, wenn ich zum Einkauf gehe und da ist so ein Hähnchenwagen vom Laden, das riecht halt einfach lecker. Aber es riecht halt lecker nicht, weil das Tier da gebrutzelt wird, sondern weil die Gewürze so geil sind. Und auch da, Lifehack, einfach, es gibt so geiles veganes Chickenfilet mittlerweile im Supermarkt zu kaufen. Da einfach Hähnchengewürzsalz drauf machen. Hähnchengewürzsalz ist vegan. Nice. Und dann schmeckt das halt einfach wie zu Hause bei Mutti. Und ist aber halt einfach vegan. Also,
ja, das Würzen muss man halt auch lernen. Das ist so, glaube ich, auch ein großer Punkt.
Ja, beziehungsweise überhaupt zu verstehen, dass das alles, was wir vorher gegessen haben, auch nur deshalb uns schmeckt, weil es entsprechend gewürzt ist. Und bei keiner von uns, also die wenigsten, essen ja das Fleisch roh.
Hoffentlich.
Da ist ja immer irgendwas, ist ja immer irgendwie gewürzt. Und die Gewürze sind zum Großteil eigentlich auch immer vegan. Von daher kannst du den exakt selben Geschmack hinbekommen. Nur klar, du hast Unterschiede bei Haptik oder sowas. Ja, aber du hast natürlich auch einfach so diesen ethischen Vorteil auf der anderen Seite.
Okay, dann lass uns mal auch noch ein bisschen auf deine sportliche Reise eingehen. Du hast es ja vorhin schon ein bisschen angeteasert mit deinen 3 Marathons. Und das jetzt vielleicht auch in Kombination mit Veganismus ganz interessant für unsere ZuhörerInnen. Also nochmal vorab, du bist jetzt nicht, du sollst jetzt nicht als quasi Vertreter für alle veganen SportlerInnen oder so gelten, aber ich glaube, es ist trotzdem ganz spannend für uns, wenn wir ja so deine persönlichen Erfahrungen damit so ein bisschen Einblick darin bekommen. Vielleicht kannst du mal allgemein sagen, was hat sich so körperlich verändert, als du vegan wurdest? Gab es da überhaupt Sachen?
Also ich muss tatsächlich dazu sagen, ich habe vor 3 oder 4 Tagen habe ich erst so eine In-Body-Messung gemacht bei meiner Schwester im Fitnessstudio. Einfach auch, weil ich habe es noch nie vorher gemacht gehabt und dadurch, dass ich jetzt auch mehr Krafttraining mache, weil ich das vorher beim Laufen nie gemacht habe, aber dann irgendwann gemerkt habe, dass ich halt so rumpftechnisch an meine Limits komme, was auch Hüfte und so weiter angeht, habe ich so eine In-Body-Messung gemacht und auch festgestellt, dass alle Werte im Normalbereich sind, alles top ist wirklich. Und das, obwohl ich erst eigentlich so seit 7, 8 Wochen wieder regelmäßig trainiere. Hintergrund da ist, wir haben unser Kind ist 2 und als es dann kam und so weiter, ich fiel von zu Hause, aber es hat vieles echt so gelitten dahingehend, dass ich gar nicht den Fokus oder die Zeit hatte, laufen zu gehen und trainieren zu gehen. Also ich bin jetzt erst eher an dem Punkt, wo ich sage, okay, der Kleine geht irgendwie ins Bett und ich kann da jetzt ins Fitnessstudio fahren oder laufen gehen und so weiter. Also die Freiheit haben wir jetzt wieder und deshalb bin ich da auch wieder jetzt stärker fokussiert auch für 23. Als ich damals mich angefangen habe, vegan zu ernähren, ist natürlich immer ein bisschen so verwaschen, weil es schon ein paar Jahre her ist. Ich glaube, also was ich damals ganz krass gemerkt habe im Vergleich zu meinen Kollegen, die nach wie vor Fleisch gegessen haben im Büro damals noch, die waren nach dem Mittagessen immer unfassbar voll, so Food-Koma-mäßig, sehr, sehr übersättigt und konnten sich kaum bewegen und brauchten erstmal eine Stunde, um überhaupt wieder klarzukommen. Natürlich schaffe ich das auch mit veganem Essen, wenn ich zu so einem veganen Buffet gehe, kannst du mich danach auch rausrollen. Aber es ist faktisch eher so, dass du das Ganze, der Körper ist in dem Fall von mir persönlich, eigene Story, leichter aufnehmen kann. Ich fühle mich leichter, ich fühle mich natürlich auch gesättigt, aber nicht übersättigt und habe das Gefühl, dass ich einfach ja, mich leichter bewegen kann. Das ist auch meistens so, bevor ich ins Fitnessstudio gehe, meistens zeitmäßig passt nur so, weil ich mit meiner Frau gerne abends zusammen noch Abend esse, bevor ich trainieren gehe, dass ich so eine halbe Stunde, Stunde vor dem Training halt noch echt ein Abendessen mir reinhaue und danach aber gar keine Probleme habe, was, wenn ich aufs Laufband gehe, ich starte mit dem Laufband, dann mache ich das und ich habe seit, also wirklich nie das Problem gehabt, dass ich irgendwie gedacht habe, boah, ich bin zu voll, ich kann jetzt nicht aufs Laufband gehen, sondern der Körper verwertet es einfach, finde ich, leichter, weil du gar nicht diese ganzen Zersetzungsprozesse wie bei einem Fleisch hast oder so. Was ja so und was ich natürlich auch gemerkt habe damals war, dass man, es ist aber eher etwas, was ich jetzt in letzter Zeit, in dem letzten Jahr eher viel mehr gelernt habe, dieses Thema Hunger, Proteindichte, Eiweißdichte, Eiweiß macht ja satt, dass man darauf einfach nur mal mehr den Fokus legt, was man, finde ich, allgemein, auch egal, wie man sich ernährt, machen sollte. Weil so, und was für mich eher der Punkt war, was ich auch festgestellt habe, dass ich viel zu wenig trinke und es sehr oft gar kein Hunger ist oder Crave, sondern einfach nur, ich habe einfach nur Durst, weil ich das echt immer vergesse. Und was ich nur empfehlen kann für Leute, die umstellen wollen, weil wenn man so guckt, so, was sind so Top-Rezepte, wenn man nur danach googelt und direkt von vornherein nur neuere Sachen ausprobiert, da ist oftmals sehr viele Hülsenfrüchte drin. Hülsenfrüchte finden aber zu Blähungen. Wenn ich mir da von jetzt auf gleich, der Darm gewöhnt sich an alles. Aber wenn ich von jetzt auf gleich plötzlich anfange, 1000% mehr Kichererbsen, Edamame und was weiß ich zu essen, da muss man wahrscheinlich eine Beziehung haben, die ein bisschen was aushält, weil es riecht dann so ein bisschen wie die Proteinhalle bei der FIBO, unangenehm. Das ist krass. Also diese Veränderung einfach im Verdauungsprozess, es war so ein bisschen was gedauert hat, weil ich aber auch von jetzt auf gleich zu schnell zu viel wollte. Deshalb da die Empfehlung, ganz klar zu sagen, jeder von uns hat irgendwie 10 Gerichte, die er aus dem Kopf kochen kann. Zu gucken, was esse ich gerne, beispielsweise Spaghetti Bolognese. Was ist daran eigentlich nicht vegan? Die Spaghetti, Hartweizengrießnudeln, Vollkornnudeln ist zu 99,9% vegan. Je billiger die Nudeln, desto veganer. Weil so Hengle oder so, das sind ja die teuren Nudelmarken, die knallen dann auch Ei rein. Aber alle, die so, und deshalb hast du eigentlich, also wenn du günstige Nudeln kaufst, meistens vegan. So, dann Tomatensoße ist vegan. Also, weil es halt aus Tomaten ist. So, dann hast du das schon. Und dann kommst du zu dem Punkt, okay, Hack gibt es in vegan in verschiedensten Ausführungen schon fertig zum Anrühren, was auch immer. Kann man sich durchtesten, gibt verschiedene Geschmäcker. Und dann hast du eigentlich schon jetzt, ohne jetzt allen Gourmets auf den Fuß treten zu wollen, aber eine Tomatensauce mit Hack und Nudeln, was ja in der Spaghetti Bolognese schon in die Richtung kommt, das abwürzen mit veganen Gewürzen, weil die Gewürze eh vegan sind. Und dann hast du schon mal ein Gericht, was dein Körper kennt, was der Verdauungstrakt kennt. Du hast nur eine kleine Komponente geändert. Und das kommt viel, viel besser, wenn du das so machst, als wenn du von jetzt auf gleich irgendwie deinen Tag startest mit Avocado, French Toast, weil es sieht fancy, sieht cool aus, aber wenn es dein Körper nicht kennt, dann hast du da erstmal, kann es bei der Verdauung problematisch werden, aber auch all das ist nur halt für eine gewisse Zeit, bis sich der Körper daran gewöhnt. Nur um da mal alle Seiten irgendwie gerade einen kleinen Einblick geben.
Das war tatsächlich auch mein großes Problem, was die Hülsenfrüchte anging, weil ich vertrage Hülsenfrüchte allgemein einfach nicht gut. Und irgendwann habe ich mir dann aber gedacht, ja, mein Proteinhaushalt ist halt null gedeckt auf die Art, wie ich es jetzt mache. Also als ich quasi vegan gelebt habe, ich habe da nicht viel recherchiert, habe einfach gegessen, was halt vegan war und wenig auf den Proteinhaushalt geguckt. Aber irgendwann hatte ich halt Bock, schon ein bisschen mehr Muskeln aufzubauen, weil ich einfach auch eher so ein dünner Typ so bin vom Körpertyp her. Und das halt schon gut ist, auch gerade wenn man nur läuft, trotzdem eine Grund Fitness auch einfach an ja, Muskelstärke zu haben. Ne? Also gerade auch was so Rumpf und so angeht. Ne?
Klar.
Und dann habe ich angefangen, zum Beispiel viele Linsen zu essen und viele Kichererbsen und das ging halt gar nicht. Ich war so aufgebläht die ganze Zeit. Und das ist natürlich vor einem Long Run oder sogar Wettkampf, wie auch immer, der Tod. Also da hat man halt keine Freude mit. Das war halt so auch wirklich mein großes Problem. Hülsenfrüchte.
Ja, mein ja, ja, genau, aber auch da, man braucht, also faktisch, wenn du jetzt so bist wie du, wo man sagt, ey, Hülsenfrüchte ist für mich ein Issue, ich vertrage das einfach nicht so gut, kann es halt eine Lösung sein, das wirklich sehr klein dosiert zu steigern, entweder das, oder aber zu sagen, okay, Hülsenfrüchte, ja und nein, ab und zu nehme ich die mit rein, aber wenn ich wirklich Protein ballern will, dann kann man das sehr simpel optimieren, so wie ich es halt mache, dass du halt sagst, okay, du holst dir halt vielleicht ein neutrales Proteinpulver, Geschmackspulver und knallst das mit in deine Haferflocken oder so rein oder beim Backen oder was weiß ich oder auch in Soßen. Also das fand ich so Gamechanger-mäßig, so neutral schmeckendes Proteinpulver, weil du dadurch einfach ja Sachen zu dir nimmst, die du eh essen würdest. Du speist aber einfach diesen Proteingehalt ab, das brauchst du für den Muskelaufbau, du wirst aber auch schneller satt. Und das fand ich halt wirklich, habe ich vorher nie drüber nachgedacht und bin froh, dass meine kleine Schwester, die studiert so Gesundheitswesen und deshalb halt auch voll, hat voll Bock auf diese ganzen Essensthemen und mit der bin ich dann mal im Diskurs und die sagt dann auch so, ja, sie haut das da rein. Ich bin voll schlau eigentlich, weil du da auch wieder halt effektiv arbeitest und ich zum Beispiel kann keine Proteinshakes trinken. Ich finde das eklig. Ich mag das einfach, ich mag das nicht vom Ganzen her. Also das ist so dann mein Anführungsstrichen Nachteil. Ich mag aber zum Beispiel Proteinriegel. Gute. Ne, gibt es mittlerweile auch gut in vegan, aber auch nicht alle. Also gibt auch viel Schmutz drauf auf dem Markt. Aber es gibt wirklich gute, wo ich sage, tolle Werte, Kalorienzahl passt für mich. Ich kann wieder naschen, habe aber ein sinnvolles Naschen, wenn man das so nennen kann. Ich glaube, da muss man einfach, es ist, finde ich oftmals, wenn du nach einer veganen Ernährung googelst, gleichen sich oftmals so die Empfehlungen. Die sind aber, finde ich, teilweise so ein Stück weit alltagsfremd, weil sie teilweise von Leuten geschrieben werden, die vielleicht nicht gerade im Schichtdienst arbeiten oder Eltern sind oder so, sondern so High Life gerade halt einfach Zeit für sich haben, was alles cool ist und seine Berechtigung hat, keine Frage. Aber als jemand, der so Mittelklasse Deutsch arbeitet, Arbeithaus, Handwerkerfamilie, da finde ich, da gibt es noch zu wenig irgendwie, werden die Leute noch zu wenig meiner Meinung nach abgeholt, indem man sagt, ja mach du einfach die scheiß Maggi-Fertig-Soße zu deinem Braten, dann hast du es gelöst. So, du musst nicht 3 Stunden da stehen und das machen. Du kannst es machen, aber du musst es nicht machen. Hier ist der Hack für dich. Und da sehe ich mich halt irgendwie, da habe ich auch meine größte Freude dran. Weil ich da auch den größten Impact irgendwie sehe.
Ich finde auch den Tipp ganz cool mit neutralem Proteinpulver. Daran habe ich tatsächlich auch noch nicht gedacht.
Ja, ne? Man denkt sich so, man denkt nicht drüber nach, aber meine Schwester hat das halt auch in Soßen rein oder so, ne? Oder so und du oder auch in Kuchen oder so. Das ist so gut einfach und das macht dich einfach 1000-mal satter. Wir haben letztens so für ein YouTube-Video haben wir Hafer-Protein-Cookies gemacht und da haben wir auch ein bisschen Proteinpulver reingehauen und wir haben 2-3 Bissen genommen und dachten, ey, weiter essen ist so krass von der Sättigungsdichte her. Das fand ich auf jeden Fall auch was so Gamechanger-mäßig.
Und wie war es mit den Kalorien? Bist du auf deinen normalen Kalorienbedarf gekommen, als du weil du bist ja vegan geworden, hast dann aber auch angefangen, mehr zu trainieren. Konntest du das ganz gut managen oder warst du am Anfang irgendwie im Defizit? Wie war das bei dir?
Ich habe wirklich mich mit dieser ganzen Kalorienthematik und all dem erst wirklich jetzt vielleicht beschäftige mich aktiv seit einem Jahr, weil das für mich immer so war, ich bin halt groß gewachsen, eher sehr drahtig schlank, hatte da glücklicherweise nie Probleme mit irgendwie mein Gewicht zu haben. Ich war, wo ich so 50, ich bin halt 1,93 ungefähr, und wo ich so 16, wo ich so 16 war, habe ich, keine Ahnung, 65 Kilo gewogen. Ne? Also es war halt wirklich, ich habe ganz normal gegessen. Also ich hatte nie irgendwelche Issues, Einschränkungen oder hatte sich bei mir irgendwas sozusagen verändert. Und das hat sich jetzt natürlich mit dem Alter und dem anderen Stoffwechsel, ich muss halt schon aufpassen, wenn ich jetzt wirklich mir diese 3 Schokoladen-Weihnachtsmänner von Lindt reinknalle, dann wird's irgendwann, werden die sich bemerkbar machen. Aber auf die Kalorien selber zu kommen. Ich habe Leute bei mir im Umfeld, die haben die Probleme, weil sie sagen, hey, ich esse doch schon das und das und das und das und irgendwie komme ich trotzdem nicht drauf. Aber auch da ist es wieder so der Punkt, so ja, ich verstehe sozusagen die Herausforderung, aber auch da geht es einfach nur darum, so smarte Lösungen zu finden. Einfach dann zu sagen, okay, ich habe heute noch die Möglichkeit, dass ich mir halt den Proteinriegel, den ich lecker finde, reinknalle. Der hat halt 200 Kalorien, bringt mir aber nochmal auch zusätzlich nochmal 15 Gramm Eiweiß auf meinen Tacho. Ich glaube, insgesamt hilft da schon mal, wenn man sich mal so sporadisch so ein, zwei Wochen die Mühe macht, so ein bisschen über so, es gibt ja die App so wie Yahtzee oder so, nutze ich halt, auf dem Handy zu tracken, überhaupt erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, was hat eigentlich wie viele Kalorien. Das finde ich teilweise schockierend und teilweise denke ich mir, krass, voll wenig. Gebrannte Mandeln, für alle, die es interessiert, 100 Gramm, knapp 500 Kalorien. Bringt euch nährwerttechnisch jetzt nicht so viel, aber
Ja.
sehr lecker. Aber ja, das ist so der Punkt dann, ne? Siehe auch zum Beispiel so, was Pesto für eine unfassbar hohe
Wegen
Kalorienzahl
Öl
einfach hat.
wahrscheinlich, oder?
Ja. Also Pesto ist richtig heftig, haut richtig heftig rein. Aber es ist halt wieder die Sache, ne? Wenn du viel, also das ist ja das Schöne, dass man da ja variieren kann. Und ich hab in Anführungszeichen auch das wieder so ein bisschen wie diese Streber, also so Streberdings, ja, der kann ja eh machen, was er möchte und kriegt dann eine Eins. Bei mir ist es oftmals so, dass ich am Ende des Tages, wenn ich trainieren gehe, eher im Defizit, im Kaloriendefizit bin, weil ich dann nicht Lust habe, mir um 11 noch vielleicht eine Pizza reinzuknallen, um irgendwie die 500 Kalorien voll zu machen. Da bin ich auch noch gerade so am Ausschwenken zu gucken, wie kriege ich das gut gebalanced. Aber es hilft auf jeden Fall insgesamt schon mal, wenn man sich damit überhaupt mal beschäftigt, weil wir da ja, so wie wir aufwachsen, Grundschule, Studium oder Gymnasium, keine Art Ahnung von
Ja.
Ernährung. So, alle Leute interessiert meine Ernährung plötzlich erst, seit ich seit vegan ernähre, dass ich mich vorher komplett mangelernährt habe vielleicht mit einer fleischvollen Ernährungsweise, interessiert dann keinen. So, und das ist auch immer, finde ich, so ein spannender Take, dass wir eigentlich gar keine Ahnung alle von
Ja,
Ernährung
das
haben.
tatsächlich, ich finde, das merkt man dann auch erst, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dass man irgendwie gar nichts vorher wusste und sich dann so Step by Step erstmal so ein bisschen Wissen dazu aneignet. Wie war das dann in deinem Training? Also hat es dann aber gut funktioniert trotzdem? Also ich meine, du hast ja jetzt schon gesagt, die drei Marathons alle hintereinander. Da musst du ja trotzdem so ein gewisses Auge auf die Ernährung gehabt haben, um irgendwie da durchzukommen, oder?
Ja, ich hab mir irgendwie, also wirklich, da musste ich dann auch irgendwie aufhören, weil mein Körper es halt nicht so dauerhaft mitgemacht hat. Also ich habe mein Hauptproblem, Issue ist wirklich die Hüfte, weil ich bin sehr steif, ich mache halt viel Computerarbeit, bin halt, wie gesagt, sehr groß, habe eine sehr kleine Frau. Also alles findet irgendwie mal, also meistens kein, ich habe im Umfeld habe ich niemanden, der so groß ist wie ich, heißt, ich muss eh immer schon ein bisschen, mich mache ich ein
Naja.
bisschen kleiner gebückt. Und habe halt einfach dann immer so geguckt gehabt, so, was so gegoogelt, so veganes Essen vor
Ja.
Marathon. Und habe dann irgendwie versucht, mich daran zu halten irgendwie. Und wirklich, ich kann jetzt, also das ist das Positive, dass wir jetzt diesen Podcast haben, weil hättest du mich vor 2 Jahren gefragt, hätte ich dir nicht viel sagen können, außer ich mache es halt irgendwie. Dass ich jetzt halt wirklich merke, eben durch das Tracking im Fitnessstudio, durch das klare Kalorientracking, dass auf jeden Fall Muskelmasse zunimmt. Ich komme auf meine Kalorienwerte. Ich weiß, welche Essen irgendwie mir gut tun. Ich weiß, was leichter ist, was ich mir erlauben kann. Also dass diese Daten, die ich jetzt einfach gesammelt habe in den letzten 6, 7 Wochen. Ich merke auch körperliche Veränderungen, weil ich jetzt, wie gesagt, ja auch Krafttraining mit einbezogen habe. Und habe halt aber auch bei der In-Body-Messung eben auch festgestellt, okay, Rumpf ist bei mir eigentlich die Hauptbaustelle, wo ich deutlich mehr noch zulegen muss. Heißt also, jetzt werden die Übungen da entsprechend angepasst. Und so Geschichten. Also es ist, finde ich, immer so ein bisschen an sich selbst rumdoktern und gucken, was für einen selbst funktioniert. Und da können Input von außen kann helfen, aber es muss trotzdem für dich selbst irgendwie funktionieren. Also diesen klassischen veganen Ernährungsmasterplan für Läufe, finde ich, gibt es nicht. Zumal auch ganz fürchterlich. Ich habe bei meinem ersten Marathon, habe ich mir vorher so geguckt gehabt, so ja, der Rich Roll oder nee, Scott Jurek, von dem habe ich das, oder wie heißt der? Es gibt noch Brandon, irgend so ein Triathlet, der auch so krasse Bücher gemacht. Der hatte da so ein Rezept gehabt für so einen isotonischen Drink, den man sich selber machen kann für einen Marathon, der halt so aus Wasser, Datteln und so irgendeinem Scheiß besteht. Und ey, kann ich Datteln
Oh,
nicht mehr
wirklich?
essen, weil der erste Marathon, ja, die erste Hälfte lief gut, die zweite nicht mehr, aber trotzdem irgendwie gefinisht. Aber das war, fand ich, so eklig. Oh. Also seitdem hat sich so Dattel, dieser Dattelgeschmack ist so in meinem Kopf festgebrannt, so ba.
Danke, Brandon, für nichts.
Aber auch da war ich halt, ja, genau. Und da habe ich auch nur gemerkt, so, ja klar, ich habe vorher nie Datteln gegessen, hat mich auch nie abgeholt und habe dann aber für das Ding gesagt, okay, dann muss ich das jetzt machen. Und dann plötzlich bist du in einer Spirale drin mit, ah ja, ich muss das genauso essen wie der, weil der ist ja auch erfolgreich. Und wenn ich das nicht so mache, ah, wer weiß, so, aber da einfach hilft wirklich, so blöd es klingt, auf den Körper hören. Auf den Wasserhaushalt achten. Das ist wirklich auch noch eine Challenge, die ich mir für 23 vornehme, viel Wasser zu trinken. Ich hatte auch schon mal einen Nierenstein, kann ich nicht empfehlen. Ich wirklich nicht empfehlen, weil das Schmerzen aus der Hölle sind.
Glaube ich. Gerade auch im Ausdauersport, wenn man so viel schwitzt, ist ja echt wichtig, zu trinken. Ja. Und im Sommer sowieso. Okay, also ich höre so ein bisschen raus, du würdest es jetzt nicht mehr 1:1 genauso machen. Wenn du jetzt quasi nochmal die 3 Marathons laufen würdest, würdest du auch vielleicht dich anders ernähren, das auch?
Ja, ich würde auf jeden Fall halt schauen einfach, dass ich vorher, also allgemein schon auch zum Marathonziel hin irgendwie mich ausgewogener, besser und vor allem eiweißreicher ernähre. Da habe ich nie den Fokus drauf gehabt und merke einfach, wie gut es mir tut, seit ich das mache. Und ich würde nicht nur die Ernährung anpassen, sondern auch irgendwie so Zeiten, die ich mir gesetzt habe, würde ich erstmal komplett, wenn ich jetzt in meinen nächsten irgendwie nochmal starte, werde ich gar keine Zeiten setzen. Ich werde einfach nur schauen, hey, ich höre auf mich. Und wenn ich halt mal 10 Minuten einfach nur schnell gehe, dann gehe ich halt schnell. Ist doch vollkommen in Ordnung. Ist doch, also ich bin doch eh nicht hier gerade, um das Ding
zu machen. Unmöglich, ja.
Mir geht es doch einfach nur darum, dass ich cool durchkomme. Und am Ende ein gutes Gefühl habe, wenn ich über die Ziellinie laufe, wenn ich das Gefühl habe, danach muss ich wiederbelebt werden. Das ist aber auch so ein Ding, was jetzt irgendwie so doof ging mit dem Alter gekommen ist. Ich bin jetzt im Oktober 32 geworden und versuche ein bisschen, ja, das Ganze eher als Ding für mich zu sehen und nicht irgendwie unnötig aufzublähen oder für Social Media besonders cool dann zu performen, weil die auch irgendwie mal den Hinterkopf hast, ja, das, ne, ich will ja vielleicht auch irgendwas als positives Beispiel vorangehen oder da so und so, sondern erstmal bei sich bleiben. Bei sich bleiben finde ich, also bei sich bleiben ist mein Ding für
Zeit. Okay, ja, nee, kann ich aber verstehen, dass du da am Anfang auch wahrscheinlich mega übereifrig rangegangen bist. Also das kennen, glaube ich, ganz viele. Man denkt sich so, ey, jetzt habe ich schon die Zeit im Kopf und jetzt so überoptimieren und dann ist man wahrscheinlich auch niedergeschlagener, wenn es dann nicht so gut läuft oder man
Ja, mein langfristiger Plan ist einfach jetzt sozusagen die Basisarbeit machen, richtig gutes Plateau bilden, ne, die nächsten Jahre aufbauen, sodass ich dann, wenn ich so 45 bin, dann meine Altersklassen vielleicht gewinne.
Das ist nice, so dream big und die Goals halt auch so für die Zukunft setzen und dann so langfristig
doch. Ja, aber einfach dann sagen, okay, weißt du, ich kann mir diesen scheiß schnell 18-Jährigen eh nicht mithalten. So, dann knüpfe ich mir die 45-Jährigen an meine Alterskategorie vor. So, das, so dann denke ich mir, die kriege ich nur aufgeformt.
Okay. Ja, trotzdem, jetzt, da du dich auch mehr damit beschäftigst, ist es bestimmt interessant, mal vielleicht so ein paar allgemeine Tipps für LäuferInnen zu bekommen von dir, die jetzt sich ja natürlich um vegane Ernährung drehen. Vielleicht auch nochmal so, jetzt nicht unbedingt rein fürs Wettkampftraining, sondern generell Lauftraining. Was sind so Sachen, auf die du jetzt mehr achtest? Also vielleicht auch was gerade sowas wie Mangelernährung oder so angeht.
Also ich finde, da hilft halt auch einfach wieder, das einfach das Essen zu tracken. Nicht jetzt, weil man sagt, okay, man will irgendwie krass auf die Kalorien gucken, sondern einfach zu gucken, okay, was sind denn eigentlich, also die Apps sind ja an sich gut dahingehend zu sagen, dass ich habe die Statur, ich habe das Gewicht, das und das mache ich, dann kommen die eigentlich schon mit guten, allgemein berechneten Werten raus, wo du sagst, okay, du solltest am Tag so und so viel Eiweiß zu nehmen, solltest am Tag so und so viel das zu nehmen. Dann überhaupt erstmal ein Gefühl dazu bekommen und dann zu schauen, okay, ich möchte, also dass man diese Ziele auch einfach währenddessen erreicht oder zumindest versucht, in die Richtung zu kommen. Das hilft, finde ich, schon mal, um einfach so die kritischen Stoffe, die du irgendwie brauchst, zumindest erfüllen oder da einen Fokus drauf zu legen. Dass dieses Bewusstsein, sich selbst da Bewusstsein, das finde ich jetzt erstmal so die Basis. So, ich bin jetzt auch kein krasser veganer Laufguru, deshalb kann ich da auch nur von dem sprechen, sozusagen, wo ich gerade drauf achte. Das ist auf jeden Fall, das ist definitiv sehr wichtig. Und einfach zu schauen, ja, also wie gesagt, für mich Game Changer ist einfach diese ganze Protein-Eiweiß-Geschichte gewesen. Seitdem fühle ich mich besser, ich regeneriere besser. Und wenn wir so beim Thema so Mangel und so weiter sind, wenn jetzt jemand vorhat zu sagen, okay, ich möchte also mich langfristig vegan ernähren, kann ich aber auch so nur direkt jedem, den egal wie man sich ernährt, den Hinweis geben, vielleicht jedes Jahr zum Anfang mal die Blutwerte checken lassen beim Arzt und da aber auch nicht davon ausgehen, dass man sagt, okay, ich mache ein kleines oder großes Blutbild, da ist schon alles von abgedeckt. Nee, eben nicht. Also so Geschichten wie so Spezialwerte wie, keine Ahnung, B12 oder Eisen oder so. Man kann halt jeden Wert, wenn man das Gefühl hat, der wäre für mich wichtig, kann man halt auch einzeln testen lassen. Man da auch nur empfehlen, einfach mal gucken, was das Internet hergibt für was kritische Nährstoffe sind. Wenn man die da mal mit dem Arzt bespricht und sagt, die würde ich gerne mal testen wollen, weil diese kritischen Nährstoffe sind einfach, wie man schon merkt, kritisch und da sollte man sich drum kümmern. Und es gibt da halt eben auch so den Punkt, das wird auch bei vielen vergessen, oftmals findet bei der veganen Ernährung ja dieses Thema B12. Ja. Ist das so ein gängiges Ding, wo man sagt, ja, nur die Veganer haben ja einen B12-Mangel, was halt auch Quatsch ist. Weil je älter du wirst als Mensch, desto mehr Probleme hast du, das Ganze aufzunehmen und zu verwerten. Deshalb wird auch vielen, vielen, vielen Menschen empfohlen, so ab 40, 50 diesen B12-Wert, egal wie man sich ernährt, entsprechend testen zu lassen, um dann da eben das Ganze zu supplementieren. Und um da auch mit einem Mythos aufzuräumen, wo man dann sagt, ja, die Veganer, die müssen ja dann Tabletten nehmen, anstatt dass sie halt sich ordentlich ernähren, auch den ganzen Tieren in der Massentierhaltung. Weil wir leben in einer sehr, sehr klinischen Welt, in der B12 fast gar nicht mehr in der Natur in Bakterienform oder irgendwo im Boden vorkommt. Heißt, das B12 wird den Tieren zusätzlich zugesetzt. Und dementsprechend, die kriegen das auch nur zugesetzt. Und für mich war dann damals nochmal der Punkt so, warum soll ich denn etwas essen, was es auch zugesetzt bekommt? Und damit es sozusagen für mich als Übermittler fungiert, wenn ich doch direkt das Ganze zu mir nehmen kann. Und das ist so noch ein Hinweis, den ich an der Stelle gerne bringen möchte. Ansonsten so Themen, wie man auch da das in Kürze, B12, Omega-3 sind Sachen, die kriegst du in der veganen Ernährung. Also die würde ich empfehlen, dass man das Ganze dann entsprechend supplementiert. Und dann gibt es noch so Geschichten wie Vitamin D, was ja vor allen Dingen auch so im Deutsch, in dem wir leben, ist ja sonnenabhängig. Kriegst du aber auch, und das ist auch wieder kein rein veganes Thema, sondern eher ein allgemeines Menschenthema, dass du da schaust, so weil du wenig Sonnenstunden hast, du müsstest dich direkt in die Sonne stellen. Also sind so kleine Sachen, wenn man die anpasst, habe ich bei vielen Leuten schon gemerkt, dass sie dann einen positiven Effekt haben, der sich nicht nur aufs Leben, sondern auch auf den Sport entsprechend ausbreitet. Und ja, das ist so, also es ist zu komplex, also am Ende, es ist eigentlich einfach, aber auch gleichzeitig so komplex, dass wenn man sich diesem Thema widmet, dass man sagt, okay, das und das und das und das musst du auf jeden Fall beachten, das und das eher weniger. Es geht eher, finde ich, darum zu wissen, was esse ich, was bräuchte ich und wenn ich das Gefühl habe, ich habe einen Mangel, dann sollte ich das Ganze definitiv immer testen lassen. Im Zweifel zu einem Ernährungsberater gehen, denn Ärzte wiederum haben auch das Thema Ernährung zum Großteil, nur zum Bruchteil nicht im Studium. Also nur bei der Hausarzt, also wenn ich überlege, wie oft mir, also wie bei auch meine Frau, wo sie damals schwanger war, da hat auch dann die Hausärztin damals empfohlen, ja, sie müssen auf jeden Fall rotes Fleisch essen und das und das und das und das. Und dann guckst du und denkst dir so, Alter, das ist vollkommen falsches altes Wissen. Man kriegt das auch sehr gut anders gelöst. Und dann gab es nämlich, da wurden nämlich die Werte genommen. Ich habe ein bisschen die Ernährung drauf angepasst, habe geguckt, dass mehr Eisen zugeführt wird und so weiter. Und nach 2-3 Wochen dann neuer Test. Oh, die Eisenwerte sind wieder super. Und sie haben kein rotes Fleisch gegessen? Nein. Also cool, dass ich dir das erklären muss, dass es auch anders geht. Nur in Kürze das ganze Thema mal auf den Tisch gebracht.
Also du nimmst B12 und Omega-3-Fettsäuren als Supplements ein. Wie ist mit Calcium? Ja, also ist das auch ein Problem oder eher nicht?
Nee, nicht zwingend. Also das ist halt wieder genau die Geschichte. Ja. Müsste man testen lassen, wenn man das machen möchte. Das ist per se, also es ist, also diese klar, wenn man natürlich auch wieder davon ausgeht, ja, in Kuhmilch ist besonders viel Calcium und so weiter drin. So, ja, da ist Calcium drin, aber du hast auch genauso andere Speisen, sei es veganer Joghurt oder so, Ginadim. Also es gibt auch mittlerweile mit Calcium angereicherte Pflanzenmilch und so. Also das ist, all da findest du mittlerweile 2023 ist eigentlich ein sehr, sehr gutes, sind gute Jahre oder gute Zeit, sich vegan zu ernähren, weil es so einem so einfach gemacht wird, weil einfach die Produkte im Handel sind, flächendeckend. Also selbst Lidl, Aldi haben sehr gute vegane pflanzliche Milch zu einem guten Preis. Da musst du nicht Oatly kaufen. So, ne? Also auch da geldbeutelmäßig. Ich komme auch in einer Großfamilie, habe 3 Schwestern. Ich weiß, wie es heißt, wenn man nur aufs Geld achten muss. Auch in der heutigen Zeit vor allen Dingen. Also auch da, vegane Ernährung ist nicht zwingend teurer. Die Ersatzprodukte oder Alternativprodukte haben einen gewissen Preis. Ja, Liegt aber auch daran einfach, weil ne, weniger Stückzahl und so weiter. Und vor allen Dingen ist halt einfach kein Billigfleisch.
Ja.
So, und das Billigfleisch sollte auch niemals so viel kosten dürfen, weil wenn das so günstig ist, wie es jetzt ist, hat das einen Grund. Und auch das nur gebe ich zu bedenken.
Also so generelle Tipps wären dann auch, dass man nicht unbedingt immer die Ersatzprodukte nehmen muss, sondern auch ein bisschen guckt nach anderen Alternativen.
Ja, also du hast ja, wenn du dir die Ernährungspyramiden anguckst von Allesessern und die vegane Ernährungspyramide, diese ganze Basis und diese fetten Blöcke, die so wichtig sind, Hülsenfrüchte, Getreide, so Geschichten, das ist alles bei allen Pyramiden ist es gleich. So, und du hast dann ganz oben, so im oberen Drittel, hast du dann die Komponente bei Allesessern Fleisch und Milchprodukte. Und dann hast du eben bei der veganen Ernährung sowas wie halt, ne, sei es Tofu, sei es Tempeh, sei es so proteinreiche Sachen. Und die kannst du halt natürlich, kannst du die mit Alternativprodukten entsprechend, kannst du die füllen. Du kannst aber auch einfach die halt, ne, darüber das zu holen, indem du halt einfach mehr mit Tofu, Seitan machst, den günstigeren Sachen. Aber dieser ganze Aspekt, so dieses Fleischessen ist bei uns, finde ich, haben viele das Gefühl, dass es die Basis von allem bildet, was komplett überhaupt nicht. Selbst Fleisch sollten wir müssen eigentlich definitiv auch aus gesundheitlicher Perspektive, Weltsicht, Tiersicht vor allen Dingen, müsste deutlich reduziert werden, weil es einfach in der Pyramide auch zu Recht auch nur einen ganz kleinen Anteil hat. Viele machen ihn aber zu dem größten Teil. Und das finde ich beruhigt auch nochmal, wenn man die mal übereinander legt, dann siehst du eigentlich, dass eigentlich vieles gleich ist, nur gewisse Nuancen sich verändern und du bei der veganen Ernährung dann einfach mehr beispielsweise Nüsse oder so haben solltest, wegen Selen und anderen Sachen drin. Das auch nochmal, um die Sorge davor zu nehmen, dass das war komplett anderes. Ja. Das ist es nicht.
Und das Fazit ist dann auch so ein bisschen, es muss nicht zwangsläufig teurer sein. Man kann Möglichkeiten finden, sich da auch immer noch günstiger zu
machen. Auf jeden Fall. Guck, Reis, Nudeln, Gemüse, Obst, das ist doch alles in Anführungsstrichen günstig. Klar, alles Preisanstieg gehabt, aber im Vergleich ist das immer noch alles günstiger, als wenn ich mir, natürlich sehr, sehr, sehr fishy Vergleich, als ob ich mir da jetzt ein Bio-Best-Haltungsstufe, Best-Tierwohl-Label Fleisch vom Metzger hole. Das haut dann auch preislich richtig rein. Zu Recht auch, finde ich. Zu Recht auch. Ist vollkommen in Ordnung, dass es viel kostet, weil da, finde ich, auch haben wir in Deutschland vor allen Dingen den Bezug verloren zu qualitativ hochwertigem Essen, weil man dann so gemünzt hat, okay, wir müssen sparen, wir sind leider nicht in der Lage, mehr auszugeben, deshalb müssen wir das Günstigste vom Günstigsten kaufen. Und deshalb finde ich es auch so perfide, dass so günstiges Hack beispielsweise oftmals auch so als Lockmittel benutzt wird, damit man in den Discounter geht und dann halt mehr kauft. So auch da, also das ist alles industriell viel im Argen, und aber auch da nur, um zur eigentlichen Frage zurückzukommen, nein, vegan muss nicht zwingend teurer sein.
Ja, du bist ja selber Koch, hast mit deiner Frau Nadine auch 2 vegane Kochbücher rausgebracht, und auf Instagram findet man ja sowieso bei dir ganz viele, ja, jede Menge eigentlich auch schnelle Rezepte. Deswegen bin ich und unsere HörerInnen sowieso bestimmt jetzt erstmal super neugierig, was du vielleicht auch noch so für Rezepte für uns hast. Also so easy Rezepte, die du vielleicht auch LäuferInnen empfehlen würdest.
Ja, kann ich direkt raushauen. Das beste Gamechanger-Essen ist wirklich, also auf jeden Fall natürlich Nudeln, weil du Kohlenhydrate einfach brauchst für Energie. Aber, und jetzt kommt das Geile, ich empfehle jedem, wenn es, weiß ich nicht, nächstes Geburtstag, nochmal Weihnachten, was auch immer ansteht, je nachdem, sich einen guten Mixer zu holen, weil dann kannst du beispielsweise, was simpel ist, du nimmst einfach das Gemüse, was du geil findest, schneidest es klein, packst es eine halbe Stunde ein bisschen Öl in den Ofen, dann wird das schön matschig, und dann haust du das vielleicht mit einer Passata und neutralen Proteinpulver oder auch Tofu, so Block-Tofu, wenn du einen guten Mixer hast, haust du alles in den Mixer, mixt es, hast eine geile Gemüse-Tomatensoße, die eigentlich also sehr viele wichtige Sachen abdeckt, kippst sie über deine Nudeln, im Idealfall noch Vollkornnudeln, weil die besser, ne, vom Ganzen sind, und dann hast du ein schnelles, einfaches Gericht, was du mitnehmen kannst, du hast sämtliche gute Sachen halt darin gedeckt, du wirst satt dadurch, und das ist ein perfektes Essen für halt einfach auch Läufer, wenn du halt viel Kohlenhydrate oder so brauchst oder viel Energie brauchst, und du hast halt nicht, weil ich kenne halt auch viele Leute, die haben halt nicht so viel Bock auf Gemüse, auf pures Gemüse essen, egal in welcher Form. Du merkst es halt gar nicht, dass es da drin ist. Sieht auch noch fancy aus mit einer schönen roten Farbe. Also so gegrillte Gemüse-Ofenpasta ist auf jeden Fall ein Killer-Rezept, was ich jedem empfehlen kann. Genau das Gleiche gilt mit so angebratenen Reis beispielsweise. Das ist auch so ein Basic-Ding, wo du einfach dann nur kleine Tofu-Würfel reinknallst. Und es gibt mittlerweile auch schon im Laden zu kaufen so Gewürze, so Tofu-Scrambled-Gewürze, wo du dann einfach den Tofu sozusagen mitwürzt. Und zum Beispiel von Spice Bar gibt es eins, die haben auch dann, wo mich das erwähne, ist, weil die haben das sehr gut gemacht dahingehend, dass sie da in das Gewürz, kann man überall kaufen, also online bestellen, haben sie auch noch nicht nur für die Farbe so Kurkuma und so dran, damit es gelb wird, sondern auch noch Kala Namak, also indisches Schwarzsalz reingetan. Klingt exotisch, ist es aber gar nicht. Das ist halt so Schwefelsalz. Und wenn du das auf Tofu drauf machst, schmeckt Tofu einfach wie Ei, weil es so krass schwefelig riecht. Und das haben die in ihr Gewürz mit einintegriert. Heißt, du haust das so drauf, machst das mit gebratenem Reis, Gemüse der Wahl, je nachdem. Und hast dann einfach das Gefühl, ich esse halt so was Leckeriges, lecker Eieriges mit so einem gebratenen Reis mit Ei. Also das sind so Basic-Sachen. Oder anderes Ding, da bin ich auch durch, Spaghetti machen, klar. Wie ich vorhin schon sagte, Passata. Und einfach da angebratenes veganes Hack reinknallen, ein bisschen abwürzen, fertig. So, also das ist selbst Miracoli, das ist die Packung, die man erkennt, ne? Die haben damals aus Kostengründen haben die den Parmesan rausgestrichen. Miracoli ist vegan. Also selbst das
ist aus vegan. Aus Versehen vegan.
Auszusehen vegan, genau. Also das, ich bin ein riesiger Freund von so One-Pot oder schnellen Sachen. Hab da große Freude dran. Kann man auch sehr gut kombinieren halt mit tiefgefrorenem Gemüse, was man sich einfach in der Mikrowelle auftaut und dann auch mit da irgendwie reinmogelt. Das ist praktisch ewig haltbar, günstig. Und ich kann auch da nur den Hinweis geben, Varianz. Gerne mal variieren. Wenn man Zucchini mag, auch mal, also oder Gurken mag, auch mal Zucchini versuchen. Oder halt so ein bisschen die Diversität im Gemüseregal mal austesten, gucken, was schmeckt dann einfach. Zum Beispiel Pastinake war für mich ewig ein Ding, kannte ich nicht, wusste ich nicht, zwei, drei Mal probiert, finde ich voll geil, seitdem so mein Ding, was ich durchtausche mit Möhren.
Ich habe, glaube ich, auch noch nie mit Pastinaken gekocht. Also schon immer gesehen, aber irgendwie
Sau lecker. Kann ich nur empfehlen, wirklich. Sau lecker und sehr leckeres
Brot. Muss ich mal testen. Hast du vielleicht noch so Snack-Ideen für zwischendurch? Also so Rezepte für, weiß ich nicht, Proteinriegel oder Protein-Balls, was ist ja auch total beliebt, auch gerade in der Sportszene.
Ja, aber einfach, also ich habe jetzt kein klassisches Rezept, wo ich sage, mach das und das und das. Einfach danach gucken, ey. Also es gibt so, der zum Beispiel, ich habe, auf meinem Profil kann man danach gucken, ich habe da so eigentlich mal so Protein-Pancakes gemacht. Die habe ich dann irgendwann aus Faulheit, weil ich keinen Bock mehr hatte, das Ganze in der Pfanne anzubraten, einfach in Waffeleisen gehauen. Habe dann aber da auch irgendwie pro Waffel dann meine 16, 17 Gramm Eiweiß drin gehabt, dank Proteinpulver. Und habe das dann zum Frühstück ewig gegessen, bevor ich meine Overnight-Oats-Phase hatte. Auch da. Einfach die Variante zu sagen, okay, ich mache mir halt, hol mir noch vielleicht ein Waffeleisen oder so, oder wenn ich keins habe, mache ich halt Pancakes, Pfannkuchen oder auch, was auch immer geil ist, es gibt so mittlerweile auch bei Aldi zum Beispiel, gibt es günstige vegane Protein-Wraps, da kann ich auch einfach, weiß ich nicht, vegane Nutella oder so draufknallen oder Hummus oder irgendwas und das noch füllen. Also ich würde das einfach vegan und unfancy ist super geil.
Nee, da hast du recht. Klingt auch alles sehr geil. Danke schon mal für den Input. Ich werde auch mal dieses Pasta-Gericht mit dem Grilled Veggies, das klingt sehr gut. Muss ich echt mal testen. Ich habe auch einen Mixer.
Bitte mach das. Das ist fantastisch. Das geil. Ist fantastisch.
Okay, dann wie gesagt, danke erstmal für die Rezepte. Lass uns vielleicht nochmal ein bisschen über die Zukunft sprechen. Wir haben jetzt viel irgendwie über die Vergangenheit geredet. Wie sieht's bei dir aus? Würdest du nochmal einen Marathon laufen? Was wäre dein Traumwettkampf? Wie sieht's da bei dir aus?
Traumwettkampf jetzt kurzfristig, also das ist kurzfristig, mittelfristig ist der Rennsteiglauf. Den finde ich sehr, sehr spannend, die volle Distanz. Marathon selber ist für mich nicht mehr wirklich... es motiviert mich nicht mehr, nur Marathon zu laufen, weil einfach ich den Haken dran gemacht habe. Ich muss jetzt aber einfach schauen, dass ich körperlich halt fitter werde, um länger durchzuhalten. Und dann werde ich mich wahrscheinlich mal an so einer 50 Kilometer Distanz irgendwie mal messen und dann irgendwie mal auf die 70 hochzugehen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ich finde tatsächlich aber auch, wenn Marathon, dann finde ich sowas cool wie New York mal mitzumachen, einfach nur, weil einfach, also dann eher Marathon verknüpfen mit Sightseeing, das ist dann eher so ein Ding. Wo ich auch immer hinschiele, wo ich aber einfach keinerlei Mut habe und vielleicht entwickelt sich das in den nächsten Jahren noch, ist so dieser Western States 100, diese ganzen, diese 160 Kilometer da quer durch die Gegend heftig, da und heftig, also so diese, da gucke ich dann mit Glitzeraugen zu und denke mir so, krass, So, und dann weiß ich auch, aber dann, wenn ich dann selber trainieren gehe, warum die halt so ein krasses Auswahlverfahren haben. Einfach damit so Leute wie ich mich sich dafür einfach anmelden, sagen, ja.
Die Übereifrigen.
Lass mich da mal machen. Und dann, ich glaube, die haben zu viele Übereifrige über die Jahre da von der Strecke kratzen müssen, dass das auch sinnig so ist.
Okay. Und abseits von den Sportplänen, was sind da so deine Pläne für die Zukunft? Also du hast ja auch gerade dein neues Buch, Ich wollte nie Veganer sein, rausgebracht. Ich habe es auch selber gelesen, fand ich auch sehr gut und sehr entertaining vor allem. Manche Stellen habe ich krass wiedererkannt, die Situation mit vor allem anderen Leuten, die dann in Diskussionen mit einem gehen und so. Also sehr entertaining auf jeden Fall. Glückwunsch nochmal an der Stelle zur Veröffentlichung. Planst du noch andere?
Spiegelbestseller.
An der Stelle nochmal Spiegelbestseller, genau. Planst du noch andere Bücher zu schreiben? Was hast du noch für Projekte, die gerade so ongoing sind, die dann in Zukunft, die man sich schon mal vormerken kann, wenn du da schon was drüber sagen kannst?
Ja, also ich habe ja so neben dem Ganzen, was ich so treibe, habe ich ja mit meiner Frau zusammen Moni Cosmetics gegründet. Ist ja eine vegane Kosmetikmarke, wo es so feste Sachen oftmals gibt, benannt nach meiner Schwiegermutter Moni, weil die unseren Kundensupport macht und da die Deal ist. Ist wirklich so true story. Ich plane für nächstes Jahr weiter Aufklärungsarbeit zu machen. Buch ist jetzt gerade nicht in der Planung. Ich werde mich an Gewürzen versuchen. Ich werde mich an veganen Kuchen versuchen. Es gibt da ein paar Projekte, die spannend klingen, die ich mal nachgehen werde. Aber grundsätzlich geht es mir echt darum, zieltechnisch zu gucken, wie kann ich Veganismus, so, also vegane Ernährung, so einfach wie möglich zugänglich machen und welche Wege gibt es da. Das ist so mein Hauptfokus, ein Hauptding, wo ich sage, okay, wo kann ich da ansetzen? Sind es Rezepte, sind es Anleitungen, sind es Gedanken, Denkanstöße? Das ist bei mir alles weiter so auf dem Plan. Cool.
Ja, dabei auf jeden Fall viel Erfolg. Ich bin schon gespannt, was wir da noch sehen.
Dankeschön.
Dann sag doch gerne noch mal zum Schluss an, wo man dich findet, deine Kanäle findet, man dein neues Buch findet, was es alles da gibt.
Genau, also ich heiße, falls du das vergessen hast während dieser Aufnahme, Philipp Steuer. Philipp mit einem L und zwei P, das ist die einzig richtige Philipp-Schreibweise. Alle anderen haben keine Daseinsberechtigung, tut mir leid. Und Steuer wie Finanzamt, sehr blöd, Thema, ich weiß. Gefällt mir. Ich habe leider auch keinen Bonus dadurch, was mich sehr nervt. Und einfach nur überall @PhilippSteuer, da findet man mich eigentlich auf Instagram, auf YouTube. Instagram sehr aktiv, YouTube auch sehr aktiv, aber auch eigentlich auf allen irgendwie anderen gängigen Plattformen. Und mein Buch heißt Ich wollte nie Veganer sein, warum Gemüse dennoch mein Fleisch wurde. Und das findet man online, das findet man in der Buchhandlung, überall, wo man halt einfach Bücher kaufen kann. Und ist eine Anleitung, die ich mir damals gewünscht hätte, für alle Leute, die sich veganer ernähren wollen, vom Einstieg hin, also wirklich unerhobenen Zeigefinger, das war mir sehr wichtig, mit praktischen Alltagstipps. Und das, glaube ich, kann für viele der Startpunkt sein, wo auch wo Fragen geklärt werden, die man vielleicht sich nicht traut zu stellen, weil sie so wie ist Cola vegan, so von der Art her sind. Und ich habe versucht, das Ganze sehr humorvoll und einfach rüberzubringen. Und Feedback bisher ist sehr gut und bestärkt mich auch, meine Mission weiterzumachen.
Ich muss sagen, ich hatte persönlich, ohne jetzt irgendwie Werbung dafür zu machen, auch wieder Bock, veganer zu leben danach, weil ich irgendwie, wie gesagt, manchmal esse ich halt noch Feta oder so. Aber ich liebe eigentlich so motivierende Bücher zu lesen oder auch Filme zu gucken, wie schon gesagt, wie mit Game Changers, weil mich das dann irgendwie nochmal pusht, doch wieder mehr drauf zu achten. Ja, genau. Deswegen ist dir gelungen. Ja,
also das war auch der Punkt, dass man am Ende wirklich sagt, okay, komm, ich probiere das jetzt auch irgendwie. Der hat es ja auch hinbekommen. Genau.
Ja, Leute, dann checkt das gerne mal aus und folgt Philipp da auch gerne auf Instagram und YouTube für auch jede Menge vegane Rezepte. Ich verlinke euch auf jeden Fall seine Kanäle und sein neues Buch in unseren Shownotes. Und ich verlinke euch auch noch unsere Achilles Running Shorts Podcast-Folge. Die haben wir auch mal zum Thema Veganismus aufgenommen. Hört euch die gerne mal an. Ja, ansonsten, Philipp, vielen Dank, dass du hier bei uns im Podcast warst. Es war mir ein Zuckerschlecken, ein veganes. Vielen Dank.
Gerne. Und vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Sehr schön. Wenn euch da draußen die Folge gefallen hat, abonniert auch gerne unseren Podcast, teilt die Folge und lasst uns eine gute Bewertung da. Ansonsten, guten Hunger, bleibt gesund und keep on running.